Wenn wir Paulus und Paulus sein Leben anschauen, dann ist es ganz interessant, dass er sich hier als Diener identifiziert, vor allem. Er sagt uns, er ist ein Eigentum Gottes, er kauft von Gott. Und so sehen wir sein Leben an, wie er durch Not geht, wie er im Gefängnis ist, wie er durch Verfolgung geht, wie er durch all das Schlechte und Dunkle und Böse in seinem Leben geht und nie die Hoffnung verliert. Im Gefängnis schreibt er sogar den Philipperbrief, den man den Brief der Freude nennt. Und warum? Weil er weiß, dass er das Eigentum Gottes ist und dass schlussendlich alles ihm zum Besten dienen wird. Dass schlussendlich Gott sich um das kümmern wird, was sein ist. Und so dürfen wir das für unser Leben nehmen. Wir sind erkauft durch Jesu Blut. Wir sind Gottes Eigentum. Gott kümmert sich um uns. Und vielleicht geht es uns nicht gut, vielleicht sind wir in einer Situation, vielleicht bist du in einer Situation, die einfach nicht schön ausschaut. Vielleicht ist es sogar so, dass du Fehler gemacht hast, dass du sagst, ich bin einfach nicht mehr so viel wert und du fängst an, Lügen zu glauben über dich. Aber wir lesen in Römer 5, Vers 8, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Als du an deinem tiefsten Punkt in deinem Leben warst, hat Gott sich dazu entschieden, ich möchte ihn retten. Ich gehe ans Kreuz. Und wie viel mehr möchte Gott dir heute seine Liebe offenbaren, wenn du sein Eigentum bist? Wie viel mehr kümmert er sich um dich, wenn du sein Eigentum bist, sein Kind, wenn das Teil deiner Identität ist? Und so können wir weitergehen. Paulus offenbart hier diesen Teil seiner Identität, Diener Gottes, Sklave Gottes, Leibeigener Gottes, jemand, der sich ganz dem Willen oder der Herrschaft eines anderen hingibt. Und er sagt uns dann auch, was er für Dienst ausführt, was er arbeitet und was das Ziel von diesem Dienst ist. Er sagt, mein Dienst als Apostel soll dem Glauben derer zugutekommen, die Gott erwählt hat. Ich habe mir gedacht, das ist kein Punkt, den man erwähnen muss, das ist doch offensichtlich. Jeder, der hier in der Gemeinde mitarbeitet, jeder, der dient, ist doch offensichtlich, dass der Hintergrund, warum man das macht, ist, um die Gemeinde aufzubauen, damit Glauben gestärkt ist. Und ich denke, trotzdem, auch wenn es so offensichtlich ist, sollten wir das uns anschauen und ganz klar erwähnen. In unserer Gemeinde sollte die einzige Intention, warum wir dienen, der sein, dass wir Glauben stärken wollen. Paulus sagt es, er macht all das, er nimmt all das auf sich, damit es dem Glauben zugute kommt. Paulus dient nicht für sich selber. Er dient nicht, weil es so toll ist, seine Zeit zu opfern. Er dient nicht, weil es so toll ist, seine Kraft da reinzustecken. Er dient nicht, weil es so etwas Wunderschönes ist, all diese Hingabe zu opfern, all die Tränen und den Schmerz. Er dient nicht, weil es ihm viel Geld gibt. Er dient nicht, weil er Ruhm und Aufmerksamkeit bekommt, weil dort, wo er hingeht, die Menschen ihm hinterher schauen und flüstern, boah, das ist der Paulus, der die Gemeinden gegründet hat, der die Briefe geschrieben hat. Das ist nicht seine Intention dahinter, sondern er dient alleine aus Liebe, weil es ist nichts anderes. All die Last, die er auf sich nimmt, all die Zeit, die er opfert, all die Kraft, die er opfert, all die Hingabe, die er opfert, all das, was er opfert, macht er aus dem einzigen Grund, damit der Glaube von anderen Menschen gestärkt wird. Es ist eine selbstlose und selbstaufopfernde Motivation. Er hat nichts davon und trotzdem ist er dem so hingegeben. Er möchte, dass Glauben gestärkt wird. Und so lerne ich, für uns als Gemeinde ist das der Maßstab, den wir an jedem Mitarbeiter haben sollten. Das ist der Maßstab, den ich an mich haben will. Ich möchte nicht meinen Dienst ausüben, damit ich hinterher bekomme, oh, das hast du gut gemacht, oder damit Leute gut über mich denken, sondern einzig allein, dass Jesus verkündigt wird. Das Glauben entsteht dort, wo wir dienen als Kinder Gottes, als Diener Gottes. Dass dort, wo du bist in der Gemeinde und mitarbeitest, dass Glauben entsteht, dass Glauben gestärkt wird, ob es in der Gemeindeleitung ist, im Lobpreis, in der Kinderstunde, beim Teenie, bei der Jugend, egal wo du mitarbeitest, selbst im Begrüßungsteam, überall sollte unsere Intention sein, dass das, was wir tun, dazu beiträgt, dass Glauben gestärkt wird, dass der Glaube der Menschen um uns herum gestärkt wird. Das sollte unser Maßstab sein. Auch wenn du vielleicht keinen Dienst bei uns in der Gemeinde ausübst, auch wenn du Menschen um dich herum dienst, die gar keinen Glauben haben. Unsere Motivation sollte sein, dass Glauben entsteht, dass Glauben gestärkt wird, dass Glauben heranwächst, größer wird und dass Menschen Jesus mehr erkennen. Und das ist nämlich der nächste Punkt, den wir aus diesem Vers lernen. Es dient dazu, dass die Wahrheit erkannt wird. Das ist, was Paulus uns sagt. Er möchte, dass die Wahrheit erkannt wird. Und das ist ein zweiter Punkt, den ich als Maßstab für uns als Gemeinde sehe. Die Wahrheit muss verkündet werden. Das ist der Maßstab an uns. Und hier dürfen wir keine Kompromisse machen. Wir müssen die Predigten prüfen, die hier gesprochen werden. Es darf kein Funken Lüge sein, kein Funken Halbwahrheit oder Wahrheit verschwiegen werden. Alleine Jesus muss verkündigt werden. In den Liedern, die wir singen, alleine Jesus muss verkündigt werden. Wahrheit alleine. In den Kinderstunden, die wir vorbereiten, wollen wir den Kindern die Wahrheit weiterbringen, Jesus weiterbringen. Und für die, die ELD gemacht haben, ihr kennt diese zwei Worte, Exegese und Eisegese, um es ganz kurz zu übersetzen, es bedeutet Auslegung oder Hineinlesen. Exegese ist das, was wir wollen. Wir wollen, dass unsere Predigten und die Lieder, die wir singen, genau das machen, dass sie auslegen, dass wir an die Bibel hineingehen, dass wir herausführen, ist eine Übersetzung von Exegese, wenn wir es direkt übersetzen, dass wir die Wahrheit herausführen, dass wir die Wahrheit aufbereiten und unseren Geschwistern so einfach und so gut verständlich wie möglich präsentieren, dass Jesus ganz klar in unserer Gemeinde dargestellt wird, dass es nicht irgendwie 80% witzige Stories in unseren Predigten sind und dann irgendwie wird Jesus da noch hineingequetscht, so ein bisschen, sondern Jesus sollte der Mittelpunkt sein. Jesus sollte das Zentrum sein in unserer Lehre, in unserer Gemeinschaft, in unserem Lobpreis. Wir wollen keine Eisegese machen, wir wollen nicht hineinlesen. Unsere Situation und wie wir uns fühlen, in die Bibel hineinlesen und sagen, so muss es passen und die Bibel unseren Ansprüchen anpassen, sondern wir wollen die Wahrheit herausführen und die Wahrheit anderen Menschen verkünden. In unseren Gottesdiensten muss die Wahrheit verkündet werden. Und das sollte der Maßstab sein für uns alle. Und warum ist das so wichtig? Weil es nur eine Wahrheit gibt und nur eine Wahrheit, die rettet und nur eine Wahrheit, die verändert. Und Jesus ist diese Wahrheit und Jesus ist der, der verändert. Und deswegen dürfen wir keine Kompromisse in diesem Punkt machen. Wir müssen Jesus in seiner Fülle und ohne Kompromisse weitergeben. Und so gehen wir weiter zum nächsten Vers und ich fasse noch ganz kurz zusammen. Paulus betont, dass wir das Eigentum Gottes sind. Er will den Glauben der Gemeinde stärken und er will die Wahrheit in der Gemeinde verkündigt sehen. Und genau mit dem Punkt geht es weiter in Vers 2. Und durch die wir die Hoffnung auf das ewige Leben haben. Schon vor Beginn der Welt hat Gott das ewige Leben versprochen. Er, der nicht lügt. Wir haben eine Hoffnung. Wir verkündigen die Wahrheit und aufgrund der Wahrheit haben wir eine Hoffnung. Und diese Hoffnung ist Jesus. Und genau das macht die Bibel. Die Schriften, sie zeigen auf diese Hoffnung, sie zeigen auf Jesus. Sie verkünden uns, wer Jesus ist. Und das unterstreicht nochmal diesen Punkt, dass in unserer Gemeinde, in unseren Predigten, in den Liedern, die wir singen, Jesus verkündigt werden soll, weil sie auf diese Hoffnung zeigen, die wir haben, weil sie auf den zeigen, der unsere lebendige Hoffnung ist. In jeder Situation ist Jesus unsere Hoffnung. Und ich möchte diese Aussage wiederholen. In jeder Situation ist Jesus unsere Hoffnung. Und wie ich so über diese Aussage nachgedacht habe, hatte ich so das Empfinden, es ist so eine Aussage, die kann man nicht einfach stehen lassen. Weil es ist vielleicht einfach gut denken und eine sehr fromme Aussage zu sagen, dass Jesus in jeder Situation unsere Hoffnung ist. Aber es ist wirklich so. Wenn wir mit Krankheit konfrontiert sind, wenn wir Krankheit in unserer Familie sehen, in unserem eigenen Leben, wenn wir Nöte in unserem Leben sehen, die wir selber nicht überwinden können, selbst wenn wir, wie wir letzte Woche am Sonntag in der Einleitung gehört haben, wenn etwas nicht geschieht, wofür wir beten, wenn die Situation nicht so endet, wie wir sie erwartet haben, wenn die Person, für die wir beten, eventuell doch stirbt, in all dieser Not, in all dieser Trauer haben wir doch eine Hoffnung. In all dem, was uns vielleicht überwältigt, kann ich trotzdem sagen, haben wir eine Hoffnung, so surreal, wie es auch klingt. Nicht, weil schlussendlich alles gut wird und schlussendlich in diesem Leben alles perfekt sein wird und weil, wenn wir Jesus haben, wir keine Nöte mehr haben, sondern 2. Korinther 5, Vers 11 sagt uns, Wir wissen also, wie wichtig es ist, in Ehrfurcht vor dem Herrn zu leben, vor dem wir einmal Rechenschaft ablegen müssen. Wir werden vor Jesus stehen. Und das ist die Hoffnung. Egal wie dieses Leben ausgeht, egal wie groß die Not wird, egal was passiert, egal wen wir verlieren, egal wen wir gewinnen, egal welche Krankheit uns heimsucht, egal was für ein Verlust uns heimsucht, eines Tages werden wir vor Gott stehen. Und dann wird all dieser Leid, dieses Leid zu Ende sein. Wir haben nicht in jeder Situation Hoffnung, weil wir wissen, dass wir das bekommen, was wir wollen, sondern wir haben Hoffnung, weil wir schlussendlich vor ihm stehen werden und in Ewigkeit bei ihm sein dürfen. So heißt es im gleichen Brief in 2. Korinther 4, Vers 17, denn die Last unserer jetzigen Bedrängnis wiegt leicht und bringt uns eine weit über jedes Maß hinausgehende, unendliche Fülle an Herrlichkeit. All die Not, die wir jetzt erleben, all die Not, durch die wir gehen, wir dürfen darauf schauen und wissen, dass wir eine Hoffnung haben und dass diese Hoffnung schlussendlich darin vollendet wird, dass wir bei ihm sind und all das Leid zu Ende ist. Egal wie groß die Not ist, durch die wir gehen müssen, egal wie viele Menschen wir vielleicht verlieren, egal was uns heimsucht, egal was für ein Schicksalsschlag uns widerfährt, wir dürfen auf Jesus schauen und wir dürfen wissen, dass eines Tages dürfen wir bei ihm sein, wo kein Leid mehr ist, keine Trauer mehr, keine Tränen und wir uns an seiner Herrlichkeit erfreuen dürfen. Und das ist nämlich der nächste Punkt, den Paulus hier anspricht und der so hervorgehoben wird. Wir haben nicht nur eine Hoffnung, sondern wir haben eine Hoffnung auf das ewige Leben. Und durch die Wahrheit erkennen wir das. Und nicht nur durch die Wahrheit erkennen wir das, sondern Jesus, der diese Wahrheit ist, durch ihn haben wir das ewige Leben. Durch ihn haben wir die Hoffnung. Er ist der Anfang von allem. Er ist der Anfang und der Grund, warum wir Hoffnung haben. Und er ist auch der Anfang und der Grund, warum wir Hoffnung auf ewiges Leben haben. Er ist gekommen, um für uns zu sterben. Er hat den Tod überwunden. Er hat den Preis bezahlt. Den Schuldschein ans Kreuz genagelt. Er ist ins Grab gegangen. Aber er ist nicht im Grab geblieben. Er ist aufgestanden. Und es alles war keine Notlösung. Also du bist heute Abend nicht hier und du siehst vielleicht all das Leid in deinem Leben und das, was du schlecht gemacht hast und du denkst, ja, das ist alles nur geschehen, weil ich schlecht bin und deswegen musste Gott diesen Plan machen. Es war keine Notlösung, sondern Paulus gibt uns einen Einblick da rein. Vor Beginn der Zeit hat Gott diesen wunderbaren Plan festgelegt. Das ist der nächste Punkt, den wir hier rauslernen dürfen, weil Paulus sagt es, schon vor Beginn der Welt hat Gott das ewige Leben versprochen. Bevor alles begonnen hat, bevor Raum und Zeit da waren, hat er dich gesehen. Bevor er gesprochen hat, es werde Licht, hat er deine Schwachheit gesehen. Bevor er auch nur irgendetwas geschaffen hat, hat er deine Sünde gesehen. Bevor Zeit angefangen hat, hat er deine Dunkelheit gesehen. Bevor du deinen ersten Atemzug nehmen konntest, hat er deine Bosheit gesehen. Er sah dich, als du voller Freude seine Gebote missachtet hast und mit den Füßen getreten hast. Und er sah dich an und er hat gedacht, ihn will ich retten. Diese Person will ich retten. Und jeder, der so ist wie er. Ich möchte einen Plan festlegen, wie all die Menschen, die mich hassen, gerettet werden können. Und so können wir diesen Vers verlassen und wir sehen ganz klar, dass Jesus eine lebendige Hoffnung ist, bis in die Ewigkeit. Und Paulus will, dass jeder diese Hoffnung hat und dass diese Hoffnung verkündigt wird. Paulus will, dass die Gemeinde weiß, dass Jesus, sein Opfer, keine Notlösung war, sondern dass es Gottes Plan von Anfang an war. Und so kommen wir zu Vers 3. Und jetzt, zu der von ihm bestimmten Zeit hat er seine Botschaft bekannt machen lassen. Mir ist die Verkündigung dieser Botschaft anvertraut. Gott selbst, unser Retter, hat mir den Auftrag dazu gegeben. Und das ist der erste Punkt, der mir so klar in die Augen gesprungen ist. Die Botschaft ist offenbar. Und es ist offensichtlich kein Geheimnis mehr. Das heißt, die Menschen sollen es wissen. Und so möchte ich dich ermutigen, dass wir nicht mehr denken müssen, dass wir überhaupt gar nicht so denken sollten, oh, auf der Arbeit oder in der Schule, da darf keiner wissen, dass ich an Gott glaube, weil das ist ja peinlich. Keiner darf wissen, dass ich ein Christ bin oder dass ich an jemanden glaube, der vor Beginn der Zeit war und durch den alles geschaffen ist. Das ist ja komisch. Sondern voller Mut dürfen wir uns zu dieser Botschaft bekennen, dass Jesus gekommen ist und gerettet hat. Und vielleicht rechtfertigst du dich jetzt und du denkst, ja, ich schäme mich ja nicht und ich leugne es auch nicht, dass ich Christ bin, aber ich will halt nicht so aufdringlich sein und es Menschen auf die Nase binden. Ja, wenn die Möglichkeit kommt, einmal im Jahr irgendwie, vielleicht zu Weihnachten, zu erwähnen, dass ich auch Christ bin und nicht nur an Weihnachten in die Gemeinde gehe, dann nutze ich diese Chance. Also ich zähle mich da nicht dazu. Also rede dich nicht so aus, so wie ich es so auch gemacht habe, wie ich mich immer, wenn ich zurückschaue, habe ich mich auch hier einfach überführt gefühlt. Weil ich immer so gelebt habe, ja, ich arbeite eh lange und wenn die Möglichkeit kommt, dann werde ich schon Zeugnis geben. Aber es ist kein Geheimnis mehr, dass Rettung möglich ist. Es ist kein Geheimnis, dass Gott alle Menschen retten will. Und deswegen möchte ich mich ermutigen, ergreif jede Chance, mit Menschen über Jesus zu reden. Wenn in der Arbeit, in der Pause, auf der Schule in der Pause, im Studium in der Pause oder wo auch immer gerade geredet wird und boah, hier, ich habe gestern dieses coole Auto gesehen, diesen BMW und ich habe gesehen, wie viel der online ist und dann bist du in der Reihe, etwas zu sagen und sagst, ja, ist echt ein cooles Auto, aber hast du dir schon mal die Frage gestellt, ob du in den Himmel oder in die Hölle kommst? So eigenartig, wie die Frage auf einmal sein soll, wir sollten uns nicht schämen, Gott anzusprechen. Weil schlussendlich, wenn wir vor Gott stehen, hoffen wir, dass wir jede Möglichkeit genutzt haben. Jede Möglichkeit, die da war, ihn anzusprechen. Menschen weiterzugeben, dass Jesus gekommen ist, um sie zu retten, sollte genutzt werden. Und so möchte ich euch einladen und mich einladen und herausfordern, dass wir solche Menschen sind, die jede Situation nutzen, von Jesus weiter zu erzählen. Wir sind nicht die Komischen, die an Gott glauben, sondern die Welt sind die, die verwirrt wurden, weil sie diese wunderbare Botschaft nicht glauben. Die Botschaft, sie ist offenbar und deswegen dürfen wir sie verkündigen. In Römer 1, Vers 16 heißt es, zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen, ohne mich zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Es gibt keine Ausnahme. Diese Botschaft, die ist kein Geheimnis. Paulus sagt, und jetzt zu der von ihm bestimmten Zeit hat er seine Botschaft bekannt gemacht. Sie ist bekannt und wir dürfen sie verkünden, wir dürfen sie weitergeben. Wir müssen uns nicht schämen. Und das ist Paulus sein nächster Gedanke. Mir ist die Verkündigung dieser Botschaft anvertraut. Gott hat uns diese Botschaft anvertraut. Wenn du gehört hast und wenn du glaubst, dann hast du diese Verantwortung. Und dann trägst du diese Verantwortung mit dir, Jesus weiterzugeben. Jesus ist nicht tot. Er lebt, er sitzt zur Rechten des Vaters, er wird wiederkommen und er hat uns diese Botschaft anvertraut. Und mit dem nächsten Gedanken, den Paulus in diesem Vers aufgreift, kommt nämlich auch nicht nur das Anvertraut, sondern auch die Verantwortung, die wir haben. Gott selbst, unser Retter, hat mir den Auftrag dazu gegeben. Wir müssen diese Botschaft in die Welt tragen. Und wir könnten jetzt Matthäus 28 vorlesen, wo es heißt, das geht hinaus in alle Welt. Aber das haben wir schon so oft gehört. Wann leben wir danach? Es ist kein Geheimnis mehr. Wir sollten nicht so leben, ja, irgendwann mal, wenn die Chance kommt, jede Chance nutzen, anzusprechen, egal wie eigenartig und was für ein steiler Themenwechsel es auch ist. Menschen verdienen es, diese Botschaft, die dich gerettet hat, zu hören, die mich gerettet hat. Und so möchte ich mich neu entscheiden, jede Möglichkeit zu nutzen, um von Jesus zu erzählen. Geht und macht zu Jüngern alle Welt. Der Auftrag ist ganz klar und wir müssen da nicht noch mehr Zeit verbringen, weil Jesus ganz klar ist. Es ist unsere Aufgabe, unsere Verantwortung, diese Botschaft zu verkünden. Also lernen wir, Paulus ist es wichtig, dass die Botschaft verkündet wird. Also kommen wir zum Vers 4, was so Paulus seine Begrüßung abschließt. Und wir lesen, du, lieber Titus, stehst mir durch den gemeinsamen Glauben so nahe, als wärst du mein eigener Sohn. Ich wünsche dir Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Retter. Und Paulus beschreibt Titus hier als jemanden, der ihm sehr eng steht. Er sagt, dass er wie sein eigener Sohn ist. Durch den Glauben ist er ihm so nahe, als ob er sein Kind wäre. Und ich gehe mal davon aus, dass man seinen Kindern nur das Beste wünscht. Und so habe ich mich gefragt, warum wünscht Paulus Titus hier Gnade und Frieden? Warum wünscht er ihm nicht Weisheit? Warum wünscht er ihm nicht Mut? Warum wünscht er ihm nicht Kraft? Warum wünscht er ihm nicht Durchhaltevermögen? Weil Paulus weiß, glaube ich, ganz genau, dass mit Menschen zu arbeiten ganz viel Geduld braucht. Warum wünscht er nicht all das? Und so habe ich mir Gedanken gemacht und ich habe mir vor Augen gehalten, was bedeutet es überhaupt, was Paulus Titus hier wünscht? Er wünscht ihm Gnade. Gnade bedeutet, Gottes Gunst zu haben, seine Zuwendung zu haben. Wenn wir in Gottes Gnade leben, dann ist Gott uns zugewandt, was schlussendlich wieder heißt, dass wir ihm zugewandt sind. Wir stehen nicht mit unserem Rücken zu Gott und wollen nichts von ihm wissen, sondern wir sind ihm zugewandt. Paulus wünscht ihm, dass dieses unverdiente Wirken Gottes in seinem Leben ganz präsent ist. Er wünscht ihm, dass ein überwältigendes Ausgießen seiner Güte und seiner Herrlichkeit in seinem Leben immer da ist, merkbar da ist. Und dann wünscht er ihm Frieden. Und ich habe mich gefragt, warum wünscht er ihm Frieden? Was ist denn der Gedanke dahinter? Weil der Frieden, den Paulus meint, ist offensichtlich nicht einfach nur ein Fehlen von Konflikte. Es ist mehr als nur ein Frieden, wo kein Streit da ist. Sondern dieser Frieden bedeutet ein Wohlbefinden, in Harmonie und im Einklang mit Gott zu leben. Für Paulus ist der Friede der Gläubigen ganz eng mit der Beziehung zu Jesus verbunden. Weil wir aus Jesus all das bekommen, weil er der Fürst des Friedens ist, ist er schlussendlich unser Frieden. Das heißt, wenn Paulus wünscht, dass Titus hier Frieden in seinem Leben hat, dann wünscht er ihm, dass er ganz nah an Jesus ist. Und dann hat er diesen Frieden, der die Ängste und die Sorgen der Welt übersteigt. Ich habe eine Erklärung dazu online gelesen. Da heißt es, diese Begrüßungsformel, Gnade und Frieden, findet sich in vielen paulinischen Briefen. Es ist nicht nur eine konventionelle Begrüßung, sondern vermittelt auch tiefgehende theologische und seelsorgerliche Absichten. Indem Paulus die Segnungen wünscht, betont er die grundlegenden Aspekte des christlichen Lebens und der Beziehung zu Gott. In anderen Worten, Paulus wünscht Titus, dass er ganz, ganz nah an Gott ist und dass Gottes Herrlichkeit in seinem Leben sichtbar ist. Paulus wünscht, dass Titus ganz eng mit Gott verbunden ist. Und so dürfen wir uns die Frage stellen, sind wir ganz eng mit Gott heute verbunden? Leben wir in Gnade und Frieden? Und so um diesen Vers zu Ende zu bringen, würde ich den Punkt, den wir hieraus lernen, einfach sagen, Paulus wünscht sich, dass Titus ganz nah am Herrn ist. Und so dürfen wir zur Anwendung kommen. Und ich denke mal, dass wir hier aus diesen Punkten einiges aus unserem Leben, aus diesen Punkten einiges für unser Leben lernen dürfen. So. Nicht nur, weil Paulus hier schöne und gute Gedanken uns weitergegeben hat, sondern weil wir glauben, dass Gottes Wort seinen Willen uns offenbart und dass jeder, der Gottes Wort geschrieben hat, von dem Heiligen Geist inspiriert ist und uns Teile des Herzens Gottes offenbart. Das heißt, all die Wünsche, all das, was Paulus sich wünscht, das in der Gemeinde und in Titus sein Leben ist, ist Gottes Wunsch für unser Leben. Das heißt, um zu Vers 1 zu kommen, wir sind das Eigentum Gottes. Gott möchte und wir dürfen es heute für unser Leben lernen, dass wir als Gottes erkaufte Kinder wissen dürfen, dass er unser Bestes will. Egal, wo wir stehen, egal, wie schlimm du es vermasselt hast, egal, was für einen Fehler du gemacht hast, er will, dass du ganz nah bei ihm bist. Auch wenn es heißt, dass wir zurückkommen müssen, auch wenn es heißt, dass wir demütig sein müssen, dass wir Buße tun müssen. Er ist gnädig und er möchte nur dein Bestes und dass du ganz nah bei ihm bist. Und das Zweite, was wir hier lernen aus diesen vier Versen, ist, nichts außer Jesus sollte in unserer Gemeinde verkündet werden. Jesus alleine. Weil Jesus alleine der ist, der Leben berühren und verändern kann. Und das ist es, was Paulus gewünscht hat, dass die Wahrheit verkündet wird. Jesus, der die Wahrheit ist. Er soll erkannt werden. So lernen wir für unsere Gemeinde hier, dass Jesus alleine verkündet werden soll. Ein weiterer Punkt, den wir lernen, ist, dass Jesus unsere Hoffnung sein will. Dort, wo du bist, dort, wo du stehst, in der Not vielleicht oder in der Freude, egal wie es dir geht, Jesus will deine Hoffnung sein. In anderen Worten, er möchte dein Fels sein. Dein ewiger Fels, auf den du bauen kannst. Durch die Nöte, durch die du gehst, durch die Freuden, durch die du gehst, in allen Situationen möchte er der sein, auf den du baust. Er hat alles für dich gegeben. Nicht, um dich jetzt loszulassen oder um dich jetzt zu verurteilen, sondern um dich jetzt noch fester an sein Herz zu schließen. Um dich jetzt noch fester in seine Arme zu nehmen. Um dir jetzt noch mehr als je zuvor der Fels zu sein, den du brauchst. Dann ganz klar, Gott ruft uns, seine Botschaft zu verkünden. Egal wer du bist, egal wie du bist, egal wo du arbeitest, egal wer deine Freunde sind, Gott ruft dich, seine Botschaft zu verkünden. Egal wie wir uns schämen würden, jetzt das Thema zu wechseln auf einmal, von was auch immer zu Gott, wir sollten jede Situation auskaufen. Und der letzte Punkt, den wir hier lernen dürfen aus diesen ganzen Versen, ist, dass Gott will, dass du ganz nah an seinem Herzen bist. Er will dich bei sich haben. In seinem Gegenwart, in seinen Vorhöfen, in seinem Heiligtum, ganz nah an seinem Herzen. Ganz tief in einer Beziehung mit dir. Egal wie weit du jetzt gerade vielleicht von ihm entfernt bist, er nimmt jeden Weg auf sich, um bei dir zu sein. Er lädt dich ein. Er hat den Weg freigemacht. Der Vorhang ist zerrissen. Und er möchte, dass wir ganz nah an seinem Herzen sind. Dass Gnade und Frieden unser Leben begleiten. Dann möchte ich euch einladen. Ich möchte noch, dass wir gemeinsam ins Gebet gehen. Dass wir all diese Punkte vielleicht auch vor Gott bringen. Und danach wollen wir noch Gott mit einem Lied loben und danach für Anliegen beten. Ihr dürft aufstehen. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns so viele wunderbare Gedanken durch einfach nur den Anfang eines Briefes mitgegeben hast, Herr. Danke, Herr, dass du uns einfach diesen Gedanken weitergibst, Herr, dass wir dein Eigentum sind und dass du dich um dein Eigentum kümmerst. Ich danke dir, Herr, dass wir das uns vor Augen halten dürfen, dass du uns rufst, ganz nah an deinem Herzen zu sein, tiefer zu gehen, uns mehr zu beschäftigen mit deiner Wahrheit, mehr zu beschäftigen mit dir, Jesus, wer du bist, wie du bist, was du für uns gedacht hast und was du für uns geplant hast. Und so danke ich dir, Herr, dass du einfach in uns bist, dass du mit uns bist. Geist Gottes, ich danke dir, dass du heute auch Maßstäbe für unsere Gemeinde uns gegeben hast, Herr. Dass wir keine Predigten und keine Lieder haben wollen, die nur wischiwaschi sind und nichts Klares und nichts Ganzes weitergeben, sondern wir wollen Predigten haben, die dich klar verkünden. Wir wollen Lieder singen, Herr, die dich verkünden. Wir wollen in der Jugend und in Teenie und in der Kinderstunde Zeiten haben, in denen du groß gemacht wirst, Jesus. Du, der die Wahrheit selber bist. Ich danke dir, dass du uns einlädst, tiefer an dein Herz zu kommen, weil du uns Gnade und Friede schenken willst. Und ich danke dir, dass dieser Gnade und dieser Friede nicht nur unsere Leben durchdringen sollte, sondern auch unsere Beziehungen und unsere ganze Gemeinde. Und ich bete, Herr, dass wir diese Worte nicht leicht vergessen, sondern dass wir sie in unseren Herzen tragen und dass, wie wir durch diesen wunderbaren Brief gehen werden, uns immer neue Maßstäbe setzen, wie eigentlich Leben mit dir aussehen sollte, wie eigentlich Gemeinde aussehen sollte, Herr, dass wir wirklich Menschen nach deinem Herzen sind, dass wir wirklich eine Gemeinde nach deinem Herzen sind. Und so danke ich dir, Herr, dass du uns auch dabei hilfst, auf diesem Weg dir ähnlicher zu werden, näher an dein Herz zu kommen, in Frieden und Gnade durchdrungen zu sein. In deinem Namen bete ich und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mit uns bist. Amen.
Wenn dir die Predigt weitergeholfen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Abonniere unseren Podcast, um keine weitere Predigt zu verpassen. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, findest du auf unserer Webseite unter gegotrossingen.de weitere Informationen. Wir freuen uns, dass du heute dabei warst.